Ja, ich hoffe, dass ich jetzt bei euch nicht als Gastprediger zähle, sondern dass ich irgendwo noch zu euch gehöre. Gut. Ja, wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe im Kolosserbrief. Und das Thema für die heutige Predigt heißt vom Schatten zur Wirklichkeit, vom Gesetz zur Freiheit. Und ursprünglich stand im Predigtplan bloß dieser Titel vom Schatten zur Wirklichkeit. Und ich habe das dann auch erweitert um diesen Zusatz vom Gesetz zur Freiheit. Dieser Titel vom Schatten zur Wirklichkeit drückt ja auch aus, dass da ein Weg, eine Entwicklung dahinter steht. Also vom zur, es ist ein Weg. Und denke, der Weg vom Schatten zur Wirklichkeit. Und was damit gemeint ist, werden wir noch hören, ist für den Gläubigen letzten Endes einfach der Weg vom Gesetz zur Freiheit oder vielleicht noch besser ausgedrückt, der Weg aus dem Gesetz heraus zur Freiheit. Und ich möchte zu Beginn der Predigt anknüpfen an die letzte Predigt, die hier der Woody gehalten hat am letzten Sonntag, als es um die Verse 9 bis 15 ging, Kapitel 2. Und er hat auch gesagt in dieser Predigt, dass dieser Text ein Text ist ohne irgendeine Aufforderung, was wir als Gläubige tun sollen oder tun müssen, ohne irgendeine Aufforderung diesbezüglich, sondern dass es in diesem Text nur darum geht, was Gott für uns getan hat. Und wenn man diese Verse sich nochmal vor Augen stellt, dann sehen wir da, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, Jesus Christus als Mensch, sozusagen als die Übersetzung Gottes für uns als Menschen, dass wir das verstehen können, was Gott uns sagen möchte. Wir lesen weiter, dass Jesus Christus uns befreit hat von der Macht der Sünde, wenn es hier heißt, vom Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, dass er uns neues Leben geschenkt hat, dass wir in ihm auferweckt sind, dass wir Vergebung der Sünden haben und ja, dass unsere Schuld ein für alle Mal und endgültig beglichen ist, dass die Mächte der Finsternis besiegt sind und dass wir ja, an diesem Sieg teilhaben dürfen. Aber wenn man das so liest, dann könnte man sagen, dass ja, es ist eine Kurzform des Evangeliums, wo alles drinsteht, was Jesus Christus für uns bewirkt hat. Und wir sehen auch an diesem Text ein ganz wichtiges Prinzip Gottes für uns, dass nämlich er uns alles gegeben hat für das, was er von uns fordert. Gott fordert nichts von uns, wozu er uns auch nicht befähigen würde. Und der Woody hat in seiner Predigt dies alles verglichen mit einem Rucksack, den Gott uns als Marschgepäck für unser Leben mitgegeben hat. Ein Rucksack, in dem all diese Geschenke drin sind, ja, und ein Rucksack, der mehr als ausreichend ist, um unser Leben bewältigen zu können. Es ist die Rede von der Fülle Gottes, an der wir teilhaben können. Und an anderer Stelle lesen wir im Johannes 10,10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir das alles wissen. Dass wir wissen, dass wir diesen Rucksack haben, dass wir vielleicht mal reinschauen und uns freuen darüber, was da alles für schöne Sachen drin sind. Dass wir aber oft diesen Rucksack einfach nicht auspacken und seinen Inhalt, diese ganzen Geschenke, nicht bewusst für unser Leben ganz aktiv einsetzen und hernehmen. Und im heutigen Text geht es um Dinge, um Vorstellungen und Lehren von Menschen, die uns genauer daran hindern möchten, diesen Rucksack auszupacken und die Geschenke darin für unser Leben einzusetzen. Ich möchte jetzt den heutigen Text mal lesen, das ist im Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich und Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren von Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. In den Versen 16 und 17, also in den ersten zwei Versen, die wir gerade gehört haben, werden die Kolosser aufgefordert, sich keinen Druck machen zu lassen wegen religiöser Vorschriften und Traditionen, die doch nur ein Schatten sind, ein Schatten der Wirklichkeit, die Jesus Christus selbst ist. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mit anderen Worten, oder dieser Vers sagt nichts anderes aus, als er ist die Realität, er ist die Wirklichkeit. Was bedeutet jetzt hier in diesem Zusammenhang Schatten? Ich denke, wir alle kennen, ja, was ein Schatten ist. Ein Schatten ist nur ein Abbild des Eigentlichen, der aber nur die Umrisse erkennen lässt und keine eigene Substanz hat. Sozusagen in der heutigen Sprache ein müder Abklatsch. Der Schatten kann zwar auf das Wesentliche hinweisen, hat aber keinen bleibenden Wert in sich und es bleibt eine Kluft zwischen dem dürftigen Abbild und dem Wesentlichen. Und ich glaube, dass heute viele Menschen ihr Leben auch so empfinden, bewusst oder instinktiv, nämlich, dass sie am Wesentlichen vorbeileben, dass sie spüren, dass es dann noch etwas anderes geben muss, was dem Leben Sinn geben muss und Erfüllung bringen kann, dass es irgendwo noch eine tiefere Wirklichkeit geben muss. Und die Sehnsucht danach treibt die Menschen an, aus diesem Schattenreich eines oberflächlichen Lebens auszubrechen und alles Mögliche zu versuchen und auszuprobieren. Und dabei geraten sie oft in eine Abwärtsspirale von Enttäuschung, Abstumpfung, Übersättigung und immer neuen, noch aufregenderen Anreizen bis hin zu Burnout, Depressionen oder Suchtverhalten oder anderen Erscheinungen. Ihr Leben besteht aus endlosen Schattenkämpfen. Aber auch wir als Gläubige stehen in der Gefahr, uns mit solchen Schattenkämpfen abzuplagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das bei den Kolossern damals war, was hier alles an solchen Dingen, Vorstellungen, Vorschriften erwähnt ist. Das erste war, was von den damaligen Judenchristen kam. Die Judenchristen forderten offensichtlich die Einhaltung von Vorschriften aus dem mosaischen Gesetz, was Essen, Trinken und den Sabbat betraf. Paulus weist hier darauf hin, dass diese Vorschriften, die damals natürlich ihren Sinn und ihre Berechtigung hatten, doch nur ein Schatten, ein bildhafter Hinweis auf die Eigenschaften und das Werk des erwarteten Messias waren. Und jetzt, nachdem Jesus Christus erschienen war, diese Schatten nicht mehr notwendig waren. Ganz einfach, weil sie ihren Zweck erfüllt hatten. Ich möchte es anhand von ein paar Beispielen mal erläutern, was auf der einen Seite Schatten ist und wie das auf der anderen Seite durch Jesus Christus erfüllt worden ist. Denken wir an die vielen Opfer, die wir in den Büchern Mose lesen, vor allem im dritten Buch Mose. Da ist ja auch viel Blut geflossen. Und im Hebräerbrief 10,4 heißt es zu diesem Blut bei den Opfern: Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Dieses Opferblut, das war auch so ein Schatten, der aber nur hinweisen sollte auf das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen worden ist. Und erst nachdem das vollbracht war, waren auch diese Sünden endgültig ausgeräumt und vergeben. Wir sehen das auch an den einzelnen Opfern selber, zum Beispiel an den Brandopfern. Wir wissen da ja aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose, dass für die Brandopfer nur ein makelloses Tier verwendet werden durfte. Und diese Makellosigkeit, diese Fehlerlosigkeit war schon ein Hinweis auf die Sündlosigkeit von Jesus Christus. Diese Makellosigkeit ist erst erfüllt worden dadurch, dass Jesus Christus als sündloser, makelloser Mensch ans Kreuz ging und das eigentliche Opfer vollbracht hat. Oder wir sehen das auch an den Sünd- und Schuldopfern. Da war es ja so, dass derjenige, der das Opfer gebracht hat, seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legen musste, als Symbol dafür, dass dieses Opfertier jetzt mit der Schuld des Opfernden identifiziert wurde, dass die Schuld auf das Opfertier überging und dann dieses Opfertier wegen dieser Sünde getötet werden musste. Jesus Christus hat es dadurch erfüllt, dass unsere gesamte Schuld auch auf ihn übertragen worden ist, dass er sich mit dieser Schuld identifiziert hat, ja, dass er selber zur Sünde und Schuld gemacht werden musste, um durch seinen Tod am Kreuz diese Schuld ein für alle Mal zu begleichen. Alle diese Opfer waren durch das einmalige und vollkommene Opfer Jesu Christi nicht mehr notwendig. Und Paulus führte einen beharrlichen Kampf gegen die ständigen Versuche der gläubig gewordenen Juden, die noch dem Gesetz anhingen, ihren Geschwistern die alten Vorschriften aufzudrücken und ihnen einzureden, sie seien keine rechten Gläubigen, wenn sie diese Vorschriften nicht halten würden. Für sie war das, was Jesus getan hatte, nicht ausreichend. Es fehlte aus ihrer Sicht noch etwas, das sie dem hinzufügen wollten. Aber es ging nicht nur um die Regeln aus dem Gesetz des Mose, sondern auch noch um andere Einflüsse, denen die Gemeinde damals ausgesetzt war und gegen die Paulus angehen musste. Und das lesen wir in den Versen 20 bis 22. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, also Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Es geht also hier um Satzungen, um Vorschriften wie: das darf man nicht essen und jenes darf man nicht anrühren und diese und jene Feiertage muss er halten. Also um Weisungen und Lehren von Menschen, die nichts mit dem Gesetz Mose damals oder mit der Schrift insgesamt zu tun haben. Dabei geht es um Lehren, die Gläubigen mit solchen Fleißaufgaben besonders angenehm vor Gott machen sollen, durch diese einen besonderen Grad an Heiligung erreichen sollen, Stichwort Punkte sammeln vor Gott, und die Gläubigen um jeden Preis vor den Versuchungen der Welt schützen sollen. Es gibt ja dieses Bild von dem Zaun um das Gesetz, den die Pharisäer damals gebaut haben. Sie haben also die wirklichen Gesetze und Vorschriften erweitert um dieselbe gemachten Vorschriften. Sie haben einen Zaun praktisch um das Gesetz gebaut, damit ja nichts passiert. Und sie haben vielleicht sogar noch einen Zaun um den Zaun gebaut. Immer mit dem Ziel, die Gläubigen um jeden Preis vor den Versuchungen der Welt und vor unnötigen Kontakt mit der Welt fernzuhalten. Dass dies nicht funktioniert hat und auch heute nicht funktioniert, wissen wir. Es waren auch Lehren, die bei ihren Urhebern den Anschein von Weisheit und besonderer Rechtgläubigkeit hervorrufen sollten. Darunter fallen auch alle Formen der Selbstkasteiung, der asketischen Lebensformen mit dem Gedanken, durch diese selbst auferlegten körperlichen Qualen und Opfer Gott besonders die eigene Selbstverleugnung und Leidensbereitschaft beweisen zu wollen. Das alles unter dem Mantel von Bescheidenheit und Demut, die aber möglichst keiner übersehen sollte. Für Paulus war das alles schlicht und einfach nur selbst erwählter Gottesdienst. Das heißt, eine Form des Dienens, die dem eigenen Denken und Wünschen entspricht, die Gott aber nicht fordert und überhaupt nicht will. Das lesen wir schon im Alten Bund, zum Beispiel im Hosea 6, Vers 6, wo er sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Und Paulus stellt eindeutig klar, dass dies alles in den Augen Gottes wertlos ist und letzten Endes nur der Befriedigung des Fleisches, also der Anerkennung und der eigenen Ehre dieser Leute dienen soll. Und es geht noch um einen weiteren Einfluss hier auf die Gemeinde in Kolosse, die den Paulus hier erwähnt, in Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Vermutlich spricht Paulus hier von den Gnostikern, einer Gruppe von griechischen Philosophen. Die Einfluss auf die jungen Gemeinden damals in Griechenland hatten und deren Lehren schon in der letzten Predigt vom Buti vorgestellt wurden. Wenn hier von der Verehrung von Engeln die Rede ist, dann lässt das darauf schließen, dass sie sich in einer falsch verstandenen Demut nicht direkt an Gott wandten, sondern an Engel, denen offensichtlich eine Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen zugesprochen wurde. Also Verehrung von Geschöpfen anstelle des Schöpfers. Und weiter ist die Rede davon, dass sie sich auf Sachen einlassen, die sie nicht gesehen haben. Die Gnostiker behaupteten auch, tiefe, geheime Mysterien zu kennen und um das alles verstehen zu können, musste man ein besonderer Eingeweihter sein. Und offensichtlich waren auch Visionen, Eindrücke oder Eingebungen Teil dieser Irrlehren. Und nachdem diese geheimen Lehren nur einer eingeweihten Elite von Denkern zugänglich war, spricht Paulus hier von Leuten, die ohne Grund aufgeblasen sind von ihrer fleischlichen Gesinnung. Ja, jetzt können wir uns fragen, was hat das alles mit uns zu tun und vor allem, was hat das alles mit heute zu tun? Und ich denke, das wird schnell klar, wenn wir das Gemeinsame an all diesen Lehren und Vorstellungen uns anschauen. Das Gemeinsame hier ist, das Werk Christi ist nicht ausreichend und vollkommen. Es muss ihm von den Gläubigen etwas hinzugefügt werden, um entweder von Gott angenommen zu werden um zum vollen Segen Gottes überhaupt kommen zu können. Das waren für die gesetzestreuen Judenchristen die Einhaltung der rituellen Vorschriften. Für andere war es die Einhaltung ihrer selbstgemachten Vorschriften, also das musst du tun und dieses darfst du nicht tun. Und wieder für andere die Vermittlerrolle von Engeln und irgendwelche geheimen Lehren. Also immer dieses Prinzip Christus plus irgendetwas. Und wenn wir das sehen, dann wird auch schnell klar, dass das nicht nur damals, sondern auch während der ganzen Kirchengeschichte und immer wieder ein Thema war und heute genauso noch ist. Es zeigt sich auch wieder, dass die Bibel top aktuell ist und dass es letzten Endes unter dem Himmel nichts Neues gibt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, in welcher Form diese Lehren und Einflüsse heute bei uns auftreten. Fangen wir an mit dem mosaischen Gesetz. Gut, es dürfte jetzt für uns natürlich keine Rolle spielen. Ich glaube, dass niemand von uns daran denkt, sich beschneiden zu lassen oder wieder opfern zu wollen. Aber es gibt auch heute noch unter denen, die sich als Christen verstehen, viele Einflüsse aus dem Gesetz und aus dem Alten Testament überhaupt. Zum Beispiel fordern die Adventisten, dass der Sabbat nach wie vor einzuhalten sei, weil die Einhaltung eines der 10 Gebote war. Oder denken wir an die katholische Kirche. Dort hat die Sakramentenlehre viele Wurzeln aus dem Alten Testament, auch so wie die Kirche die Rolle des Priesters sieht, auch als Vermittler zwischen Gott und dem Mensch. Es sind alles Dinge, die noch aus diesem Denken im Gesetz des Alten Testamentes sich gründen. Ganz deutlich wird es bei der Vermittlerrolle. Hier heißt das Prinzip Christus plus einen Vermittler. Also Christus alleine reicht nicht, ich brauche noch einen Vermittler. Und so wird jetzt zum Beispiel auch der katholische Priester als dieser Vermittler zwischen Gott und Mensch gesehen, denn er hat zum Beispiel nur die Möglichkeit, aufgrund seiner Ordination Sünden zu vergeben. Oder der Papst als Stellvertreter Christi. Oder die ganzen Heiligen, Maria, denen auch eine Vermittlerrolle zugesprochen wird. Bis dahin, dass die eigene Kirche oder die eigene Organisation selbst als dieser Vermittler dient, einfach mit den Aussagen, nur wenn du bei uns dabei bist, nur wenn du bei uns Mitglied in der Kirche bist, in unserer Organisation und unsere Lehren einhältst, dann bist du auf dem Weg zu Gott. Das ist die alleinselig machende Kirche oder auch viele Sekten haben diesen Anspruch. Gut, das alles mag uns selber nicht betreffen oder in unseren Kreisen keine Rolle spielen, aber es begegnet uns ganz massiv in unserem alltäglichen Umfeld. Von daher denke ich, ist es auch wichtig zu wissen, ja, was es damit auf sich hat. Ja, das nächste ist, und damit kommen wir uns selber auch schon näher, Christus plus von Menschen gemachte Vorschriften und Regeln. Und in der Kirchengeschichte bis heute gibt es unendlich viele Varianten von Vorschriften und Regeln, die dazu dienen sollten, bei der Errettung auf Nummer sicher zu gehen oder Gott besonders gut zu gefallen und vor den Versuchungen der Welt bewahrt zu werden. Ich zitiere hier jemanden, der mal darüber was geschrieben hat. Im Laufe der Kirchengeschichte stellten die Christen für sich und andere immer wieder Verbote auf, um frömer auszusehen. Man führte heftige Debatten, ob das Färben von Kleidung erlaubt sei. Ein französischer Landpriester beschloss, nie an einer Blume zu riechen, niemals zu trinken, wenn ihn der Durst quält, nie eine Fliege zu verjagen, sich nie über etwas zu beklagen, sich nie hinzusetzen und sich beim Knien nie mit den Händen zu stützen. Also Stichwort Selbstkasteiung. Der berühmte Mystiker Johannes vom Kreuz wies die Gläubigen an, sich nie mit Dingen zu beschäftigen, die einem gefallen, sondern mit dem, was man nicht mag. Der heilige Bernhard pflegte seine Augen zu bedecken, um den Anblick der Schweizer Seen zu meiden und so weiter. Das erscheint uns heute natürlich absurd und an den Haaren herbeigezogen, man ist es ja auch. Aber trotzdem spielen diese Vorstellungen, diese eigengemachten Vorschriften und Gesetze auch in den bibeltreuen Gemeinden eine Rolle. Und ich möchte hier mal von meinen eigenen Erfahrungen berichten. aus der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Dort war es so, es gab eine bestimmte Kleiderordnung, das heißt, Frauen durften nur mit Röcken erscheinen oder überhaupt nur Röcke anziehen, keine Hosen. Es gab eine Frisurordnung für Frauen, also lange Haare war da obligatorisch vorgeschrieben. Fernseher und Videos waren natürlich verboten. Urlaub am Meer, wo andere Touristen sich aufhalten, war unerwünscht. Man hatte mir vorgeworfen, dass ich meine Mutter an Allerheiligen zum Grab begleitet habe, weil sie das wünschte. Das macht man nicht, dass man als Gläubiger sich an sowas beteiligt. Es wurde ein Arbeitseinsatz ohne Grenzen erwartet. Jede Sünde im Leben des Gläubigen setzt die Rettung aufs Spiel, wurde vermittelt. Und die Verkündigung erweckte den Eindruck, dass diese Gemeinde eine der wenigen Bibeltreuen in Deutschland sei. Und folgerichtig war auch der Kontakt zu anderen Gemeinden oder anderen Gläubigen unerwünscht. Und solche Dinge sind kein Einzelfall. Und hier galt diese Form der Gesetzlichkeit Christus plus Leistung plus Fehlerlosigkeit und Perfektion. Und heute gibt es eine ganz aktuelle und besonders anziehend wirkende Form dieses Christus plus, nämlich Christus plus besondere Erfahrungen und Erlebnisse, Christus plus den Superglauben, Christus plus besondere Gaben und Erkenntnisse, Gefühle. Und diese Vorstellungen finden wir bei einem Teil der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung mit all ihren Spielarten und zum Teil extremen Strömungen. Dort kann man zu hören bekommen, sinngemäß, das Geschenk des Heiligen Geistes bei der Bekehrung und Wiedergeburt ist nicht genug. Du brauchst noch den geistlichen Kick durch die sogenannte Geistestaufe, nach der du dich so lange ausstrecken musst, bis du endlich vom Heiligen Geist erfüllt bist und wirkliche Vollmacht bekommst. Und wenn du nicht Zungen reden kannst, ist das das sichere Zeichen dafür, dass dir das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist immer noch fehlt. Wenn du krank bist, ist das ein Zeichen, dass du nicht genug Glauben hast und schließlich selber schuld bist, wenn du nicht gesund wirst und an deinem Krebs stirbst. Aber in der Bibel ist nur die Rede vom rettenden Glauben, den jemand hat oder nicht hat, und vom glaubenden Vertrauen in Gott, das jemand in einer bestimmten Situation hat oder nicht hat. Nirgendwo ist zu lesen, dass wir das Maß unseres Glaubens durch unsere Anstrengungen und durch unser Wollen steigern könnten. Was wir brauchen, ist kein großer Glaube, sondern einen Glauben in der Größe eines Senfkorns, wie es einmal heißt, aber an einen großen und allmächtigen Gott. Und es gibt genügend Berichte von Geschwistern aus solchen Kreisen, die unter der Last des immer geistlicher werden Müssens und des immer mehr Glauben Müssens zusammengebrochen und verzweifelt sind und auch nicht gesund geworden sind. Wir brauchen auch keine neuen Wunderheiler und neue Offenbarungen von den vielen selbsternannten Propheten, sondern können ruhen im getanen Werk unseres Heilands und in der vollkommenen Offenbarung unserer Heiligen Schrift. Ja, wie gesagt, es gibt unter dem Himmel nichts Neues, nur die Erscheinungsformen dieser Lehren haben sich verändert. Und deshalb ist es auch für uns ganz aktuell, wie Paulus darauf reagiert hat und wie er versucht hat, die Gläubigen in Kolosse davor zu schützen und sie auf dem richtigen Weg zu halten. Er fordert sie nämlich auf, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Dann Vers 19, und nicht festhält an dem Haupt. Das heißt, Paulus ruft den Gläubigen in Kolosse zwei Dinge zu und die gelten auch für uns. Das erste, lasst nicht zu, dass man euch ablenkt von Jesus, unserem persönlichen Herrn und dem Haupt unserer Gemeinde. Und die Gefahr bei diesen Vorstellungen und Lehren ist ja nicht, dass irgendjemand sagt, ja, Jesus ist nicht so wichtig, sondern dass die sagen, ja, du brauchst Jesus und diese anderen Dinge, was aber in der Praxis dazu führt, dass diese anderen Dinge sich in den Vordergrund schieben, dass sie zur Hauptsache werden und wirklich von Jesus, dem Haupt, ablenken. Und er sagt weiter, konzentriert euch wieder ganz und nur auf ihn und auf das, was er für uns alle bewirkt hat. Das reicht und in ihm können wir froh und dankbar geborgen sein. Wenn wir in einer guten und engen Verbindung mit ihm leben und seinen Willen dadurch erkennen können, brauchen wir nicht ständig irgendetwas dazu erfinden, um in unserem Glaubensleben voranzukommen und sein Reich zu bauen. Denn dann kann er das selbst durch uns tun. Die Rebe, die am Weinstock bleibt, braucht nicht Christus plus irgendetwas. Das Zweite, was Paulus hier sagt, nachdem ihr Christen geworden seid, warum lasst ihr euch wieder unter Vorschriften und Regeln knechten, so wie vorher? Nachdem ihr von Christus freigemacht worden seid, warum lasst ihr euch jetzt wieder eure Freiheit nehmen? Wir haben schon gehört, dass unter dem Gesetz leben Knechtschaft bedeutet und dass Jesus, indem er dieses Gesetz erfüllt hat, uns deshalb auch von dieser Knechtschaft befreit hat und dass er uns wirkliche Freiheit gebracht hat. Paulus bringt das auf den Punkt, wenn er sagt im Galater 5,1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. In diesem kurzen Satz spricht Paulus gleich zweimal von der Freiheit und man spürt, glaube ich, diesem Vers ab, ja, wie wichtig es Paulus ist, die Gläubigen damals in Galatien oder hier in Kolosse davon abzuhalten, ihre Freiheit wieder aufzugeben, sich diese Freiheit wieder rauben zu lassen. Und damit sind wir jetzt auch bei diesem zweiten Teil des Predigtthemas vom Gesetz zur Freiheit. Und das ist ja mein eigentliches Anliegen dieser Predigt, dass wir diese Freiheit vielleicht wieder neu entdecken, dass wir sie schätzen lernen, dass wir bereit sind, sie zu verteidigen und dass wir lernen, in dieser Freiheit zu leben und verantwortlich natürlich auch mit ihr umzugehen. Wenn wir an das Wort Freiheit hören, denken wir wahrscheinlich daran, tun und lassen zu können, was wir für richtig finden. Schließlich sind wir ja selbstständige und mündige Bürger eines freien Landes. Aber unsere Freiheit als Christen bedeutet nicht, dass wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen, dass sie ein Freibrief für Unverbindlichkeit und am Rande mitschwimmen ist oder dafür immer an die Grenzen des Erlaubten zu gehen, nach dem Motto, wie weit darf ich gehen, dass ich gerade noch nicht sündige? Und ein paar Verse weiter im Galaterbrief, Kapitel 5, greift Paulus auch diesen Gedanken auf, wenn er dort schreibt, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Freiheit in Christus stellt sich die beiden Fragen. Wovon bin ich befreit? Und im selben Atemzug, wozu bin ich befreit? Denn die Freiheit ist nicht Selbstzweck, sondern sie hat ein Ziel, wie wir gerade gehört haben, nämlich ihre Erfüllung in der Liebe am Nächsten. Zur ersten Frage, wovon sind wir befreit? Natürlich sind wir als Gläubige zuerst einmal vom Gesetz des Mose befreit. Aber, und das klingt vielleicht ein bisschen überraschend, wir sind von jedem Gesetz befreit. Zumindest von jedem Gesetz, das uns sagt, du darfst nicht, du musst, du sollst und wenn du nicht, dann. Wir sind von jedem Gesetz befreit, das uns unter Druck setzen möchte. Und wir brauchen uns keiner Tyrannei mehr dieses Besserwerden-Müssens aussetzen. Und unter einer entscheidenden Voraussetzung, wenn wir in Christus sind und in ihm bleiben. Die Rebe am Weinstock braucht sich nicht ständig überlegen, wie sie besser, erfolgreicher und heiliger werden kann. Sie braucht auch nicht hart zu arbeiten und wird deshalb auch nicht ausbrennen. Sie braucht sich auch nicht ständig mit sich selbst beschäftigen. Sie braucht sich nicht auf sich und selbst nicht einmal auf die Früchte konzentrieren. Es würde ihr sowieso nichts nützen. Das Einzige, womit sie sich beschäftigen muss, ist, schlicht und einfältig am Weinstock zu bleiben und das Leben des Weinstocks immer neu zu empfangen. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein paar persönliche Erfahrungen einfließen lassen dazu, weil wir können uns selber Gesetze machen und oder Vorstellungen verinnerlichen, die uns antreiben, die uns unter Druck setzen, die uns damit auch die Freiheit ein Stück rauben und letzten Endes damit auch die Freude rauben. Und das waren alles Dinge, die mir zwar längst vom Kopf her klar waren, von der Lehre her, aber die trotzdem noch in meinem Herzen ihre Passionen, ihre Stellungen hatten. Es war zum Beispiel ein Zweifel von Gott nicht wirklich und bedingungslos angenommen worden zu sein. Ich wusste natürlich aus der Schrift, ich bin geliebt, ich bin ein Gotteskind. Aber dieses reine Wissen, geliebt zu sein, nützt uns gar nichts, wenn wir uns auch nicht von Gott angenommen wissen. Und zwar einfach so, wie wir sind, mit all unseren Macken und Fehlern, mit all unserem Versagen, mit unserer gesamten Lebensgeschichte, die uns vielleicht auch immer wieder Druck macht oder Probleme bereitet. Dazu gehörte auch, ja, aufgrund dessen auch eine Selbstanklage, die mich dazu ab und zu dazu geführt hat, dass ich mich gar nicht mehr frei an Gott wenden konnte. Das war so dieses Denken, ja, du versagst sowieso immer wieder in den gleichen Dingen. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, dann genau mit diesen Dingen zu Gott zu kommen. Und diese Selbstanklage führte auch dann zu einem Kreisen um sich selbst, zu einem ständigen Grübeln, bei dem natürlich nichts herauskommt. Dazu kam auch noch ein gewisses religiöses Leistungsdenken, so nach dem Motto, es muss doch endlich etwas vorwärts gehen im persönlichen Glaubensleben oder auch in der Gemeinde. So die Vorstellung unausgesprochen dahinter, es ist nie genug oder es reicht nie. Jetzt bist du schon so lange gläubig und immer noch nicht weiter. Und ja, es führte auch zu einer gewissen Angst, etwas im Reich Gottes zu verpassen, einen möglichen Lohn zu verspielen, das Ziel nicht zu erreichen oder, um auf das Thema zurückzukommen, weiter im Schatten leben zu müssen. Die Zeit, die einem noch bleibt, nicht so zu nutzen, wie es Gott von mir haben möchte. Ja, und dies alles war mein Gesetz oder war mein Christus plus etwas. Und ja, der Druck, der hier entstanden ist, hat sich auch auf meine Seele geschlagen und auf meinen Körper. Und ich denke, einige wissen es, ich war auch im Herbst 5 Wochen auf Kur und hatte natürlich da viel Zeit zu lesen und mich mit Gottes Wort zu beschäftigen und nachzudenken. Und ja, in dieser Zeit durfte ich Folgendes erkennen. Das Erste, Gott liebt mich und das beginnt ganz konkret damit, dass er mich mit Haut und Haaren, so wie ich eben bin, angenommen hat. Als sein Kind, zu dem ich lieber Papa sagen darf. So wie es im Römerbrief heißt. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ja, und wenn ich das geliebte Kind des allmächtigen Gottes bin, weshalb soll ich mir dann noch Druck machen wegen so vieler Dinge? Weshalb soll ich mich dann noch durch so viele Dinge und Vorstellungen antreiben lassen. Ich durfte auch erkennen, dass ich mich wieder mit aller Freiheit und Freude an Gott wenden kann und dass es keinen Grund gibt zur Selbstanklage. Im Hebräerbrief 4,16 steht folgende Aufforderung: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Und im 1. Johannes 3,21, da geht es genau um diesen Punkt der Selbstanklage. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und ich durfte diese Freimütigkeit wieder zurückgewinnen. Und ich konnte mich wieder jederzeit auch in dieser Freiheit wieder an Gott wenden, ganz gleich, in welchem Zustand ich mich aktuell befunden habe, unabhängig von meinem geistlichen Zustand oder wenn ich gerade wieder versagt hatte. Und Gott zeigte mir auch, dass er keine religiöse Leistung braucht und will. Das erste Ziel eines christlichen Lebens ist nicht die Vermeidung von Sünde, das Einhalten von Geboten und die Pflichterfüllung im Dienst, sondern unseren Herrn immer besser kennen und lieben zu lernen. Das heißt, immer mehr wie die Rebe am Weinstock leben zu lernen. Er schenkt mir das Wollen und Vollbringen im persönlichen Glaubensleben. Und er ist es auch, der die örtliche Gemeinde baut. Und ich brauche mir nicht ständig krampfhaft zu überlegen, wie es denn weitergehen könnte und versuchen, irgendetwas durchzudrücken, sondern kann lernen, in den Wegen seiner vorbereiteten Werke zu gehen, mit Betonung auf seiner. Und schließlich brauche ich auch keine Angst mehr zu haben, irgendetwas zu versäumen oder nicht ans Ziel zu kommen. Ganz einfach, denn ich bin schon am Ziel. Als geliebtes Kind Gottes bin ich doch schon am eigentlichen Ziel. Welches Ziel will ich denn dann noch erreichen? Und von dieser sicheren Bastion aus kann ich ohne Druck, in Freiheit, mit Freude mein Glaubensleben führen, natürlich mit dem Wunsch, weiter zu wachsen, und kann den Dienst im Reich Gottes tun, und kann dem Herrn dabei folgen, wie er seine Gemeinde baut. Und ich kann euch wirklich bezeugen, dass all das für mich eine wirkliche Befreiung war und ein gewaltiges Lastabwerfen. Dass es für mich ein Zurückgewinnen der Freiheit war. Ja, wir waren jetzt bei der Frage, wovon hat uns Christus befreit? Und denke, das ist, wovon schafft die Voraussetzung, für dieses, wozu hat uns Christus befreit? Und diese Frage hat sich schon mit dem Vers aus dem Galater 5 beantwortet. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat das Gesetz erfüllt und damit hat er uns befreit, um lieben zu können. Lieben können wir nicht unter dem Druck eines Gesetzes, wenn wir ständig im Kopf haben, das darfst du nicht und jenes sollst du tun, das musst du tun und was passiert, wenn. Lieben im Sinne Jesu können wir auch nicht, wenn wir uns selbst nicht geliebt wissen, wenn wir uns selbst nicht von Gott ohne jede Einschränkung angenommen wissen. Jesus hat nicht nur unsere Schuld getragen und vergeben, er hat uns auch befreit, um uns zur Liebe zu befähigen. Und diese Liebe ist schließlich Zweck und Ziel unseres ganzen christlichen Dienstes. Ich möchte schließen mit etwas, was ein Bibellehrer einmal zu diesem Thema aufgeschrieben hat, und ich denke, es trifft den Nagel auf den Kopf. Er hat geschrieben: Es ist die Liebe, die uns wirklich befreit, das Richtige zu tun. Die Liebe macht uns die Wahl leicht. Die Liebe macht das Angesicht der Pflicht schön. Die Liebe macht es uns zur Freude, bei Christus zu bleiben. Die Liebe macht den Dienst des Guten zur Freiheit. Amen.